Showdown, der Feierkultur-Podcast mit Julian und Leonie. Hallo Matthias, hallo Philipp, hallo Leonie.
Hallo.
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 Hi, ich mache mal kurz eine Einführung, wer heute da bei uns sitzt. Und vorab sage ich noch einmal kurz, der Sound, den ihr so ein bisschen im Hintergrund hört, ist unsere Klimaanlage, die heute mal durchlaufen muss, weil es einfach viel zu heiß ist. Also das Rauschen, das gehört heute einfach ein bisschen mit dazu. Seht es uns nach.
Ich wette, man hört es gar nicht.
Die New Visions for Music and Tech Konferenz und Music and Sound, richtig? Music and Sound findet am 5. und 6. September, also nächsten Donnerstag und Freitag im Berliner Pfefferberg statt. Hier geht es um visionäre Konzepte für Musik in vielen verschiedenen Bereichen wie Musikmarketing, AI, Künstlerinneninvestment, Musik als Medizin, Music Supervision und einige weitere Themen. Dafür habt ihr internationale Expertinnen kuratiert, die wenigstens in der deutschen Musiklandschaft in dieser Form wahrscheinlich ihresgleichen suchen in dieser geballten. Bei uns sind heute die beiden Gründer der Konferenz, die beide auch eine sehr spannende Vita vorzuweisen haben. Matthias Strobel ist Gründer und President von Music Tech Germany und Philipp Gräfer führt hauptberuflich die Agentur und Konferenz WISE. Bestenfalls verratet ihr uns auch im Laufe des Gesprächs noch einen kleinen Vergünstigungscode für die Konferenz, aber dazu später.
Ja, schön, dass ihr da seid. Danke, Julian, dass du das mal wieder so perfekt vorgetragen hast hier. Matthias, Philipp, wir freuen uns wirklich sehr, sind gespannt auf eure, auf euer Projekt, werden natürlich versuchen, auch dabei zu sein. Aber mich würde interessieren, du hast es wirklich, wie gesagt, schön dargelegt, aber erzählt doch selber noch mal ein bisschen was über euch. Wer seid ihr, wo kommt ihr her und wie kam es auch tatsächlich zu der Entscheidung zu diesem, ja, sehr spannenden Projekt?
Willst du anfangen?
Oh, okay, die kurze, die lange oder die mittlere Variante. Also ja, mein Name ist Philipp Gräfer. Ich bin der Gründer von WISE, was ich 2018 in China gegründet habe, wo ich 10 Jahre lang gewohnt habe und in der Musikindustrie gearbeitet habe. Das ist eine etwas längere Geschichte, deswegen versuche ich die jetzt nicht alle ganz zu erzählen. Jedenfalls hatte ich dann auch eine Musikagentur, habe da ganz viele Bands und Acts rübergebracht von... Also das Größte hier Deutschland ist irgendwie die Toten Hosen, aber auch irgendwie sowas wie Massive Attack, also Leute von Massive Attack oder von den Yeah Yeah Yeahs oder Hot Chip, solche Sachen, aber auch Techno-DJs, Disco-DJs und sowas. Also es war alles mehr live. Und dann 2018 habe ich halt die WISE gegründet in Peking. Und da war die Idee so ein bisschen dahinter, dass ja China, so ungefähr so 2015, sich das Narrativ um China geändert hat, von... China kopiert nur zu China, warte mal, da ist ja was, die können auf einmal auch Tech machen und so und es gab auf einmal Tencent und so dieses ganze Narrativ so von wegen, okay, da passiert was. So, ne? Und dann war die Idee halt, die Musik und die Tech-Leute und die Kreativleute so ein bisschen zusammenzubringen in Peking, aber auch den Westen und den Osten sozusagen zusammenzubringen. Und 2019, also 2018 ist das erstmal passiert in dieser Konferenz und 2019 kam dann das Reeperbahn-Festival auch noch als Partner dazu und dann kam auch schon die Pandemie und dann bin ich 2020 zurück nach Deutschland gekommen und habe dann WISE da weitergemacht über die Pandemie hindurch und ja, so ist das dann alles entstanden. WISE hat das dritte Mal stattgefunden, dann jetzt in Berlin diesen Mai. Und Matthias und ich haben uns letztes Jahr, glaube ich, das erste Mal darüber unterhalten, dass wir doch auch mal ein bisschen was zusammen machen sollten. Und daraus ist dann New Visions entstanden. Und Matthias war ja auch schon ein paar Mal Speaker bei WISE und Matthias war auch bei mir in China mal.
Das stimmt, ja.
Also ihr seid auch Freunde. Neben Arbeitskollegen seid ihr auch Freunde.
China war aber vor der Pandemie, ne?
Das war vor der Pandemie, das war, glaube ich, 2018 oder sowas. Da warst du mit Mark Reeder, haben wir dich eingeflogen. Ja.
Das war cool.
Und Music Tech Germany, erzähl doch mal, was ihr da...
Ja, Music Tech Germany ist der Bundesverband für Musiktechnologie in Deutschland. Ich habe den 2017 gegründet. Ich lasse jetzt auch mal die ganze Backstory weg. Also ich habe 2011 mein erstes Music Tech Startup gegründet und bin da in diese Welt der Technologie für Musik reingekommen. Und dann fast forward 2017 wollte ich eben den Verband gründen, weil... ich muss doch ein bisschen weiter vorne anfangen. Ich habe fürs Music Tech Fest davor gearbeitet. Das war so eine Global Community of Innovators, wurde das genannt. Und da haben sich quasi Menschen getroffen, einmal im Jahr, um zu schauen, was kann man mit neuer Technologie machen im Kontext von Musik. Und da waren nicht nur Leute aus der Musikbranche dabei oder irgendwelche Technologieleute, sondern da kamen Leute von Automobilfirmen oder von der NASA. Und man hat denen quasi Technologie hingelegt und gesagt, okay, mach das für Musik, weil Musik ist der Social Glue, also der Kleber, der quasi alle zusammenhält und alle vereint. Und es war immer total geil und die Community ist immer größer geworden und dann ist meine damalige Chefin, mit der ich dann gearbeitet habe, zur EU Women Innovator of the Year gewählt worden und arbeitet jetzt für von der Leyen und in der Europäischen Kommission. Und das war für mich dann so eine, ja, das ist, in die Welt will ich nicht rein, sondern ich will lieber in der Musik und in der Technologiewelt bleiben. Und fand es dann auch schade, dass diese Community nicht irgendwie so ein Nachleben hat, dass es kein Netzwerk gab, und habe dann überhaupt überlegt, okay, wie ist es denn generell in diesem ganzen Feld, wo die Menschen sind, die technologische Innovationen an den Start bringen für die Musikbranche. Und ja, Fakt war halt, dass es für Labels, Verlage, für die Live-Branche, für all die gibt's Netzwerke und irgendwelche ja, Initiativen, die das Ganze zusammenhalten. Aber für die, die die Tools bauen, um Musikern ermöglichen, kreativ zu sein oder ein ökonomisches Einkommen zu generieren, für die gab's eben kein Netzwerk. Und das hat dann auch dazu geführt, dass es keine Synergieeffekte gab, dass die Menschen oft Dinge aneinander vorbei entwickelt haben oder dass auch Dinge entwickelt wurden, die kein Musiker oder Musikerin draußen braucht, weil es eben keine Kommunikation untereinander gab. Und dann habe ich 2017 Music Tech Germany gegründet, um eben das zu ändern. Und jetzt gibt es den Verband seit 7 Jahren. Das war damals der erste weltweit. Mittlerweile gibt es in Europa 10 weitere Nachahmerverbände. Wir haben im Januar diesen Jahres Music Tech Europe gegründet als Dachverband. Und ich bin total happy, dass es jetzt in Chile, Brasilien, Japan und auch in anderen Flecken der Erde Verbände gibt oder Organisationen gibt, die eben diese Menschen miteinander vernetzen. Und das oberste Ziel dieses ganzen Verbands ist, ein Ansprechpartner zu sein für die Musikbranche und dadurch zu ermöglichen, dass Innovationen in der Musikbranche eben von innen raus geschehen können und dass die Musikbranche sich nicht immer an den großen Tech-Konzernen orientieren muss und dann immer dem Trend hinterherrennt, sondern dass es dann einen Austausch miteinander gibt.
Also intrinsisch, ja.
Ja,
spannend.
Total.
Das klingt schon sehr stark nach New Visions. holt uns doch da auch nochmal ab. Wie habt ihr da ja eure kreativen Köpfe dann zusammengesteckt und wie kam es dann tatsächlich zu der Idee zu New Visions? Und ja, was erwartet uns da? Worauf kann man sich als Besucherin oder Besucher bei eurer Veranstaltung, eurem Projekt nächste Woche freuen?
Also die Idee ist daraus entstanden, dass bei der WISE-Konferenz eben auch diese ganzen, also es geht, also korrigiere mich ganz falsch, Philipp, aber es geht um die Musikbranche hinweg. Also es geht aber immer um Innovation, immer um Zukunft, immer um was können wir von der Zukunft erwarten. Und im Grunde genommen geht's bei dem, was wir mit dem Verband machen, um nichts anderes. Das ist halt nur, also ich glaube, wir beide sind, glaube ich, auch so die Einzigen, ich will jetzt nicht zu weit rausgreifen, aber ich glaube, es gibt nicht viele in Berlin, die sich dann tatsächlich so aufstellen oder versuchen, ein Konzept an den Start zu bringen, das über den Tellerrand rausguckt. Und dann war es eigentlich nur logisch, dass wir gesagt haben, okay, dann lass was gemeinsam machen, dass genau diese Synergieeffekte von uns beiden eben vereint. Und dann kamen wir relativ schnell auf die Idee mit dem Konzept dafür. Aber wie das mit solchen großen Veranstaltungen ist dann halt auch immer noch eine Finanzierungsfrage. Und dann gab es diesen Call vom Senat, dass es eben die Möglichkeit gibt, sich für einen Wettbewerb zu bewerben, der innovative Veranstaltungsformate heißt. Und dafür haben wir dann ein Konzept geschrieben, haben den Wettbewerb gewonnen und hatten dann schon mal eine Grundausstattung an dessen, was es uns ermöglicht hat, das Konzept durchzusetzen. Mhm. Und jetzt steht's kurz bevor.
Und das war letztes Jahr oder?
Im Januar war der Wettbewerb, also war die Entscheidung von den Preisen.
Ja, das muss man auch nochmal sagen. Ne? Ich meine, sowas geht ja dann immer relativ schnell. Also im Januar war das Announcement und dann muss man natürlich auch erstmal irgendwie ein Venue finden und sonst was machen. Und da mussten wir uns ganz schön beeilen. Also wir hatten ja jetzt nur 6 Monate Zeit, diese erste New Visions quasi zu machen sozusagen, ne, mit ganzem CI und so. Aber ich glaube, dafür ist es jetzt auf soliden Füßen und sieht ganz gut aus, das Programm.
Die CI sieht auf jeden Fall toll aus und das Programm auch.
Absolut. Da steckt viel Arbeit dahinter. Ich selbst mache auch Veranstaltungen und weiß, wie viel Herz und Blut und Schweiß da drin steckt. Vor allem dann wirklich die ganzen Leute und auch so das Environment zu finden, wo es auch dann tatsächlich stattfinden darf, kann. Ihr habt euch für den Pfefferberg entschieden, beziehungsweise der Pfefferberg sich für euch. Das ist ja, soweit ich weiß, den Raum, den ihr da jetzt bekommen habt, fast ungefähr Plätze für 250 Leute, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder 200 Personen. Das ist ja im Grunde, also es ist überschaubar, aber das ist trotzdem sehr, sehr viel. wenn man das bespielt.
Ja, wenn ich unter, also ja. Wir haben 3 Stages, ja. Das Pfefferberg Theater, was ja. ungefähr 230 Leute genau. hält. Dann haben wir draußen, und das bei schönem Wetter sieht das, glaube ich, auch sehr nett aus, das sogenannte Glashaus, also die Startup Stage, da werden 25 Startups, glaube ich, präsentieren. Ja. Und dann haben wir nochmal das Haus 13. Noch für eine andere Bühne. Und wir haben dann auch noch ein Female Music Tech Workshop, wo man sich, glaube ich, noch anmelden kann.
Dafür kann man sich nur anmelden, ja. Mhm. Also es gibt die 2 Bühnen, 230 und die Haus 13 mit 180 Leuten und den Glaspalast draußen. Und dieser Workshop, der ist von externen Leuten organisiert. Das heißt, deren Projekt heißt Gender Music Tech und im Endeffekt geht es darum, für diese ganze Ungleichgewicht, das es in unserer Musik- oder Musik-Tech-Welt vor allem gibt, ja. Um da eine Balance herzustellen, bietet dieser Workshop an, in einem geschützten Raum in erster Linie Frauen oder eben nicht als Männer identifizierbare Personen dort einzuladen, von einer anderen Frau quasi, wie soll ich sagen, eine Fortbildung zu bekommen über welche Tools gibt's da draußen. Also es geht tatsächlich so um Empowerment, um Wissensvermittlung, um da eben dann die Grundlage für die Zukunft zu schaffen, was natürlich auch für uns bei der ganzen Kuration von dem Event schon eine Challenge war, zu schauen, dass wir das irgendwie ausgewogen hinbekommen. Aber jetzt sind wir ganz glücklich.
Weil es auch weniger GründerInnen in dem Bereich gibt, im Startup- und Tech-Bereich?
Ja, man muss es halt auch so sehen. Also ich persönlich finde, das ist ein bisschen schwierig immer. Man verlangt immer diese 50-50 Gleichberechtigung herzustellen. Aber man muss halt auch sehen, wie die Branche funktioniert hat die letzten 50 oder 100 Jahre. Und man kann nicht von heute auf morgen verlangen, dass dann auf allen Positionen auf einmal auch Frauen sitzen, die bis jetzt überhaupt gar nicht die Möglichkeit hatten, irgendwie nach oben zu kommen, weil es eben so eine restriktive, männerdominierende Branche war. Mhm. Und der erste Schritt, den es dafür braucht, ist eben dieses Empowerment, damit eben im nächsten Schritt dann vielleicht in 3, 4 oder 5 Jahren eben dann auf all diesen Positionen eben auch solche Leute sitzen und vor allem auch GründerInnen sich trauen, da rauszugehen, weil sie dann auch das Gefühl haben, sie haben vergleichbare Chancen wie ihre männlichen Counterparts.
Ihr habt euch ja auch bewusst für ein sehr, sag ich mal, internationales Publikum, aber auch Panelistinnen entschieden, ExpertInnen entschieden. Das heißt, ihr rechnet damit, dass hauptsprachlich Englisch gesprochen wird. Ist das für euch auch Innovation, wenn man selbst in Deutschland lebt, eine Veranstaltung in Deutschland präsentet und dennoch nicht in der, sag ich mal, Muttersprache spricht?
Also ich glaube, man muss auf jeden Fall, wenn man in einer Stadt wie Berlin wohnt und irgendwie sich das globale, ja, nicht nur das Musikbusiness, sondern auch Music Tech und so weiter anschaut, muss man schon aus seiner kleinen deutschen Bubble irgendwie rausschauen. Also ich meine, ich war ja, wie gesagt, 10 Jahre in China und habe von draußen auf Deutschland geschaut und auf die Welt irgendwie und reise auch sonst sehr viel in der Gegend rum und schaue mir halt sehr viele Sachen vom Ausland an. Und ich glaube, die braucht man dann schon irgendwie als Inputgeber. Mhm. Und gleichzeitig braucht man natürlich auch den Berliner Kern sozusagen und den deutschen Kern, weil wir haben ja ganz tolle Startups und ganz viele tolle Ideen hier in der Stadt natürlich. Also die müssen halt, das muss sich halt befruchten und das geht dann halt nur, wenn die Leute irgendwie die gleiche Sprache sprechen und das ist dann halt eher Englisch.
Ja. Wie seid ihr denn an die SpeakerInnen-Auswahl gegangen? Also was war da euer Ziel oder eure Vorgaben?
Die Idee von New Visions ist ja schon, dass es sich ein bisschen unterscheidet von all den anderen Musikkonferenzen. Es gibt ja so viele, dass man jeden Monat auf mindestens 2, 3 irgendwo in Europa gehen kann. Und die Welt braucht jetzt nicht noch eine Musikkonferenz. Mhm. Und die Idee davon war schon zu sagen, okay, wir wollen eben dem was entgegensetzen oder beziehungsweise nicht was entgegensetzen, sondern eine Addition, also was schaffen, was da draufsetzt. Und jetzt ist es vielleicht auch natürlich ein bisschen subjektiv, da wir jetzt auch beide aus dieser Tech- und Future-Welt kommen, aber gleichzeitig Philipp natürlich auch mit seinem Musikbranchen-Hintergrund dann das wiederum auffängt, was ich jetzt nicht als Musikbranchen-Hintergrund habe, weil ich nicht wirklich in der traditionellen Musikbranche vorgearbeitet habe. Und die Idee war zu sagen, okay, wir beschäftigen uns nicht mit dem Status quo, den es heute gibt, weil das wird auf allen anderen Musikindustrie oder auf allen Musikkonferenzen diskutiert, sondern wir beschäftigen uns damit, was ist möglich in der Zukunft und vor allem, wie können Probleme, die heute existieren, vielleicht auch schon gelöst werden, durch Lösungen, die bereits entwickelt wurden von irgendwelchen visionären Menschen da draußen. Und deswegen war so der Nordstern bei der Kuration von diesem Event, war schon zu schauen, okay, was für Menschen gibt's da draußen, die sich intensiv mit Lösungen beschäftigen für heute und für die Zukunft der Musikbranche. Und da sind wir dann eben rausgegangen und haben gesagt, okay, wir können ja nicht alle Themen besprechen, aber wir haben bestimmte Themen, die alle auch im Programm anfangen mit New Visions for. Und dann gibt's New Visions for Publishing, New Visions for Music Metadata, New Visions for Spatial Audio. Und dann zu gucken, okay, wer ist in diesem Bereich unterwegs, der dann einen Mehrwert auch für das Publikum bietet.
Ja. Und wir gehen ja teilweise auch ganz schön spacig nach draußen. Wir haben ja auch ein Panel über Quantum Computing beziehungsweise eine Keynote über Quantum Music. Also das wird dann auch schon relativ spannend. Das
ist generell auch nochmal gefragt, weil du hast es gerade eben gesagt, du hast dann irgendwie von außen auf Deutschland diesen kleinen Krümel gefühlt geguckt. Ne? Steht denn da, also ist es tatsächlich so, jetzt aus der, sag ich mal, Tech-Welt und Future-Welt, in der ich mich persönlich jetzt nicht so sehr befinde, jedenfalls habe ich den Eindruck. Aber ist Deutschland oder auch Berlin, wenn man das jetzt so ein bisschen voneinander nochmal trennt, da extrem hinten an, wenn ihr euch den Rest, wenn ihr so global drauf schaut?
Also es kommt darauf an, in welchem Bereich. Ne? Wenn wir jetzt im Musikbusiness-Bereich schauen, im klassischen Musikbusiness-Bereich, würde ich sagen, ist Deutschland eine Kolonie im Endeffekt, ja, von anglo-amerikanischen Konzernen. Mit der Ausnahme von elektronischer Musik, wo ich sage, da geht natürlich sehr viel von Deutschland aus in die Welt. Ne? Ja. So, also das wäre
mal ein paar Beispiele, das ist ganz spannend.
Was von Deutschland aus in die Welt geht?
Genau, elektronische Musik.
Naja gut, wenn man jetzt, das ist natürlich jetzt sehr mainstreamig, das ist natürlich jetzt irgendwas sowas wie Felix Jähn oder sowas, dann haben wir natürlich der Dixon, die ganzen Visions-Leute natürlich. Früher war es viel kompakt, die sind jetzt ein bisschen weniger populär vielleicht sind und sowas, aber es gibt natürlich schon, ich meine, also ich würde sagen, jedes Wochenende sind wahrscheinlich 200 DJs aus Berlin, aus dieser Stadt irgendwo in der Welt unterwegs.
Aber ich finde auch nochmal, noch zusätzlich dazu, also weil ich dachte, dass du das auch nochmal mehr meinst, ist halt auch zum Beispiel sowas wie Native Instruments, auch Soundcloud etc., Beatport, die ja auch, also gerade auch hier elektronische Musikfokus, aber schon sehr viel dann doch aus Berlin auch kommt.
Ja. Also Musik-Tech-Bereich natürlich auch. Aber man muss natürlich auch sagen, dass diese Companies jetzt auch schon ein bisschen, also das ist ja schon so ein bisschen 90s halt alles, ne, langsam. Also man müsste halt dann gucken, was sind die neuen Sachen, ne, die hier rauskommen. So.
Und stagniert es da ein bisschen, oder?
Also, sagen wir mal so, es gibt ja bestimmt Unternehmen in Berlin, die früher bekannt dafür waren, dass sie extrem innovativ sind und da kam jetzt jahrzehntelang fast nichts mehr. Mhm. Das ist traurig. Das liegt aber auch oft an, wie Firmen geführt werden und was für Leute denn sich dann dort noch wohlfühlen oder ob sie nicht gehen und dann eigene Unternehmen gründen. Und da gibt's in Berlin bestimmt so 1, 2, 3, die früher riesengroß waren und jetzt in der Bedeutungslosigkeit wahrscheinlich demnächst versinken. Dafür gibt's aber ganz andere, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, aber die eine wahnsinnige Innovationskraft mitbringen. Und das ist ja auch die Idee von New Visions, denen eine Plattform zu bieten und denen auch gleichzeitig den Zugang zu denen zu geben, die dann später deren Produkte oder Dienstleistungen nutzen sollen oder wollen. Und deswegen, also generell ist es, glaube ich, so, dass wir jetzt in einer technologisierten, globalisierten Musikwelt leben und dass man nicht mehr so wie früher, also gerade so Anfang der 2000er oder der 90er Jahre, so in seinem kleinen, also dass man eben nicht mehr die Möglichkeit hat, damals hatte man nicht die Möglichkeit, mit Menschen auf der ganzen Welt zu kollaborieren und auch gemeinsam Ideen zu entwickeln und Dinge nach vorne zu bringen. Und das existiert ja heute. Und wenn wir da jetzt also Berlin als Standort nehmen, ist Berlin immer noch ein guter Standort für viele Menschen, um hinzukommen. Abgesehen davon, dass es keinen Wohnraum mehr gibt, aber was es so vom Lifestyle, von der Lebensqualität, vom Nachtleben, vom Zugang zu kreativen Leuten, ich glaube, da gibt's nicht viele Städte, die da rankommen. Dann guckt man sich über China an und da wird eben mit Technologien ganz anders umgegangen wie bei uns in Deutschland. Und das, was wir hier machen, ist ja dann oft hindernd an Innovationsförderung, wo dann andere Länder eben sagen, so, ja, wenn ihr halt so blöd seid, um irgendwie zu verstehen, wo der Hase langläuft, dann
machen wir es halt.
Genau.
Aber es ist irgendwie auch gefühlt so ein bisschen so ein deutsches Ding, ne? Also eher so in der Bescheidenheit bleiben, bloß nicht auffallen, bloß nicht zu viel. Das ist ja auf ganz vielen Lebensbereichen so, ne? Also zum Beispiel jetzt, ich meine, klar, Berlin ist immer irgendwie so ein guter Eintritt für MusikerInnen in eine gute Karriere, sag ich mal. Also wenn du eine Berliner DJ bist oder ein Berliner Musiker bist, dann hast du auf jeden Fall schon mal ganz gute Karten. Weil Berlin dahinter steht gefühlt. Ne? Also das ist so ein bisschen ein Sprungbrett. Andersrum ist es so gefühlt in Deutschland, dass man sich immer eher so ein bisschen eher zurückhält, auch wenn man jetzt über SchauspielerInnen spricht oder über MusikerInnen. Ne? Immer ist es eher so dieses Understatement, bloß nicht zu sehr auffallen. Und da finde ich schon auch, dass sich Deutschland innovativ extrem im Weg steht. Ja. Also dass da ganz, ganz wenig passiert dadurch.
Deswegen. Auf jeden Fall. Aber ich meine, eine andere Sache, die natürlich auch eine Rolle spielt, ist halt das Geld. Ne? Also ich meine, gerade was Startups oder sowas angeht, das Geld Geld kommt aus Amerika oder China eigentlich, ne? Oder sonst noch irgendwo aus Asien, aber selten aus Deutschland oder Europa. Ja.
Absolut. Lass uns nochmal zurück zu eurem Projekt kommen nächste Woche. Ihr habt natürlich wunderbare ExpertInnen eingeladen. Ich weiß nicht, ob ihr uns verraten dürft, wer da dabei ist.
Ist ja schon das meiste. Ist das
ja, ja, aber wir wollen es ja jetzt nicht nachlesen, sondern erzählt bekommen. Aber um mal kurz 2 bis 3 Themen aufzugreifen, die wir persönlich extrem spannend fanden. Das war einmal AI-Musikplattformen, Musik als Medizin. Ich persönlich würde da gerne wissen, was genau damit gemeint ist. Und ja, Musikstreaming. Also wie hat sich das entwickelt? Wo geht es da auch hin? Fang doch mal an bei ja AI-Musikplattformen. Das ist ja aktuell sehr, sehr hart diskutiert, für viele KünstlerInnen auch extrem beängstigend auf eine gewisse Art und Weise. Wie kann ich damit arbeiten und damit es mir das Leben vielleicht auch einfacher macht? Und wie viel wird es aber auch von mir nehmen? Wie seht ihr das?
Also ich vergleiche das immer so ein bisschen so dieser sehr Instagram-Moment irgendwie, ne? Auf einmal als Instagram-Ankam waren alle Fotografen, ja, aber doch nicht irgendwie alle. Es gibt ja doch noch Unterschied zwischen den Fotografinnen und ne, also jeder ist quasi ein Hobbyfotograf, aber nicht unbedingt jeder ist ein Profi. So. Ja. So wird das auch mit der Musik sein, ja. Also es wird einfach viel, viel mehr Musik geben. Auf Musik auf Knopfdruck, Musik auf Prompt-Ebene. Aber das heißt ja nicht, dass alle Musik da gut ist. Und natürlich auch der Prozess des Musikmachens geht ja total verloren. Ja, also einen Prompt zu schreiben, das habe ich in 2 Minuten gemacht vielleicht. Eine Gitarre zu spielen und mit einer Band zusammen zu jammen, das ist dann ein bisschen was anderes. Mhm. Generell geht ja auch eh der Trend dahin, dass inzwischen anscheinend, glaube ich, mehr Musik gemacht wird, als Musik gehört wird. was auch industrieseitig ja irgendwie eine ganz interessante Geschichte ist. Also da gibt es viele Parallelen zu dem, was eh schon passiert ist. Mhm. Und also ich glaube, professionelle Musiker, ja, das Produkt Musik, also das, was hinterher rauskommt, das wird eventuell hier und da an Musik, an Wert verlieren. Mhm. Aber ich glaube, der Prozess des Musikmachens, der wird natürlich bleiben. Mhm. Und auch, also die Story hinter dem Menschen wird ja auch bleiben. Mhm. Also, ne, irgendwie was, ich interessiere mich für ne, Musiker XY, ich wollte schon Taylor Swift sagen, aber ich wollte jetzt nicht nochmal Taylor Swift sagen, verdammte Scheiße.
Ja, aber die ist ja auch ein Phänomen.
Ja, genau. Aber ich wollte sie nicht nochmal pushen, aber gut. Ja.
Aber stimmt, also die Musik von ihr könnte man wahrscheinlich sehr einfach mit AI heutzutage herstellen.
Genau, aber darum geht's ja. Also das ist genau der springende Punkt, deswegen da will ich auch nochmal drauf ansetzen. Es geht ja, bei Musik ist ja eine Kultur und die Musikkultur. Und wir hören ja Musik zum einen, weil sie uns gefällt und zum anderen aber auch, weil wir uns identifizieren mit der Person, die Musik macht oder mit der Band, wofür die Band steht. Wir kleiden uns wie die anderen, wir identifizieren uns mit den anderen Leuten, wir gehen zu Konzerten.
Ist ein Sehnsuchtsort eigentlich.
Genau, ist ein Sehnsuchtsort und es überträgt ja auch Emotionen. Und bei diesen AI-Plattformen, da braucht keiner Angst haben im ersten Schritt, weil es ist ja so, dass es für professionelle Musikerinnen kann es ein Inspirationstool sein, um eben dann auch vielleicht Skills, die man selber nicht hat, sich dort irgendwie nicht ersetzen zu lassen, aber sich dort Ideen geben zu lassen, wie ich dann Dinge vielleicht in meine Musik einbaue, weil ich selber nicht hinkriege, kann ich jetzt von der AI machen. Das ist ja super. Es wird mehr Musik-Output geben generell, aber das Schöne an diesen Tools ist, dass es so viele Menschen da draußen gibt und das ist ja die Intention, warum jeder im ersten Schritt Musik macht. Also der erste Schritt ist ja immer, weil jemand sich kreativ durch Musik ausdrücken will. Der nächste Schritt mag vielleicht sein, weil es geil ist, auf einer Bühne zu stehen und vor Leuten zu performen und dieses Feedback von Fans zu bekommen. Und der dritte Schritt ist dann erst, damit Geld zu verdienen. Und
man muss ja auch erstmal erfolgreich sein.
Genau, richtig. Und das darf ja auch nicht, das ist ja auch so ein Phänomen in der Musik, also mit MusikerInnen, dass jeder, wo Tante Erna sagt, du kannst gut Gitarre spielen, denkt, dass er irgendwie auf einmal ein Signing bei irgendeinem Major-Label bekommen sollte. Das Verrückte ist, dass aber wenn Tante Erna sagt, du kannst gut Fußball spielen, nicht jeder denkt, dass er beim FC Bayern spielen kann. Ja, also dieses Verhältnis ist so ein bisschen schräg, finde ich auch manchmal. Aber dieser Zugang zu Musik, die Möglichkeit, Musik kreieren zu können, ermöglicht AI halt nun doch viel mehr Menschen, die sich teure Instrumente nicht leisten können, die eine Behinderung haben oder was auch immer. Also AI ist definitiv ein Enabler für Leute, um musikalisch kreativ zu sein und die es ernst meinen. Die werden sowieso rausstechen aus allen anderen. Und so wie Philipp sagt, so die Menge an Musik, die da draußen dann existieren, wird so viel Müll existieren. Und das, was dann quasi tatsächlich meaningful ist und was Emotionen überträgt, das wird sich dann immer noch durchsetzen.
Aber wenn man überlegt, ich glaube, am Tag werden 180.000 neue Tracks raus.
Jede Woche, glaube ich, oder?
Gefeuert. Ich glaube, wirklich jeden Tag 180.000 neue Tracks. Wenn man das mal überschlägt, ist das natürlich eine Zahl, die kann man sich so erstmal gar nicht vorstellen. Ne? Und wenn man sich überlegt, alter Schwede, das machen echt Leute so jeden Tag. Wenn jetzt AI dazu kommt, dann wird sich das wahrscheinlich, oder es ist ja schon da, das ist ja unendlich. Also ich kann ja, wir haben das zusammen auch schon ausprobiert. Das ist relativ einfach, ohne dass man jetzt eine krasse Prompterin sein muss.
Richtig
und das
gut.
ist nicht, ne, es ist ja wirklich so scheiße, es ist ja echt richtig gut. Und wie geht man damit um? Weil am Ende des Tages will ich mir persönlich nicht auf die Fahne schreiben, dass ich plötzlich eine total gute Sängerin bin, die krasse Texte schreibt. Ne? Weil das ist ja irgendwo, verliert da oder es wird verwässert sich einfach halt die Wirklichkeit und die Echtheit und auch die Wahrheit. Ne? Und davor strecke ich schon in gewisser Weise zurück. Andersrum finde ich es so total spannend, damit zu arbeiten und es selber zu exploren, auszuprobieren. Und ich denke aber dennoch, dass man irgendwann, hat man es ausgespielt so ein bisschen, ne? Und so wie
das
du sagst, dann entweder bleibt man halt dran und vertieft es oder man hat halt es als Spielzeug, sage ich mal, verwendet. Ne?
Oder wir können ja die Frage auch nochmal so stellen, wie geht man jetzt als Konferenz daran an das Thema? Wie seid ihr an so ein Riesenthema an die Kuratierung gegangen? Wie splittet man das erstmal auf in die ganzen verschiedenen Bereiche? Und was, wo seid ihr dann rausgekommen damit?
Nee, du kannst ja nicht alle Bereiche abdecken. Das ist ja auch so ein Ding, das oft missverstanden wird. AI ist nicht nur diese Generative AI, die da draußen jetzt gerade ein großes Thema ist. AI findet ja im kompletten Musikproduktion, also in dem Prozess von der Entstehung zur Musik, zur Distribution zur Musik, findet AI ja bis zum Recommendation-Algorithmus bei Spotify ist alles AI. Das heißt, AI kann man da nicht in so eine Schublade stecken. Und deswegen konnten wir bei der Konferenz jetzt auch nicht natürlich alle Menschen einladen, die da was zu sagen haben und alles abbilden. Wir haben aber tatsächlich, also es gibt vier große Themen zur AI. Das eine ist, wie man ethisch korrekt damit umgehen kann. Da kommt ein Typ, der Martin Clancy heißt, der hat AI OK gegründet. Das ist von der irischen Regierung gefördertes Projekt für 5 Jahre, wo es darum geht, wie kann man das quasi auf ethisch korrekte Weise in die Musikindustrie integrieren, diese Technologie. Und da spricht er nicht nur mit den großen Majors, sondern auch mit Google und auch mit den Indies und mit allen und versucht eben da so einen Weg dafür zu finden. Der wird darüber sprechen. Und dann haben wir das Thema Generative AI tatsächlich. Und da haben wir eben Leute eingeladen, die damit auf verschiedene Art und Weise umgehen. Also wir haben eine Künstlerin da, die das eben sehr nutzt und die jetzt auf dem Grimes-Label ihr neues Album rausbringt.
Die auch schon damit gearbeitet hat.
Genau, ja. Richtig. Die aber da, also uns ist es wichtig, dass dort Leute sitzen, die nicht irgendwie sich darüber beschweren, wie hart alles ist, sondern die tatsächlich mit Lösungsansätzen kommen. Und sie zeigt es eben, weil sie es wirklich macht in ihrer Musik. Dann ist CJ Carter, der arbeitet für Stable Audio und macht es schon seit 10 Jahren in dem AI-Thema. Und hat dort eine ganz andere Meinung dazu. Dann haben wir Ilya da von Delphos Music, der gerade ein ganz neues Produkt rausgebracht hat, das eben nur darauf ausgelegt ist, dass eben Leute, die Kataloge haben oder die selber viel Musik haben, ihre persönliche AI bekommen und die dann trainieren können. Mhm. Das bedeutet, das, was hinten rauskommt, ist nur trainiert auf ihrer eigenen Musik. Das heißt, für die ist es vielleicht auch eine total interessante Art und Weise zu sagen, so okay, ich schmeiß da alles rein und dann lasse ich mir hinten, vielleicht bin ich Folk-Musiker und möchte aber jetzt irgendwie einen Soul-Song oder eine Rap-Version davon haben und die AI weiß aber, wie mein Produktionssystem ist und wie ich funktioniere. Und das lässt sich aber danach dann auch monetarisieren, weil alles, was hinten rauskommt, ist ja nur auf meinem eigenen lizenzierter Musik trainiert. Das heißt, es ist eine ganz neue Möglichkeit für mich, Geld zu verdienen, weil ich eben dann den Output eben auch zu Geld machen kann, wenn ich bekannt bin.
Was auch quasi erlaubt ist, bei sich selbst zu klauen.
Richtig, genau. Und das ist ja die Idee dahinter, zu sagen, so okay, vielleicht bin ich jetzt stuck und ich habe gerade irgendwie so eine Writer's Blockade und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Vielleicht kann mir die AI dabei helfen. Und
auf die Sprünge helfen, ja.
Genau.
Das würde mein digitales Ich machen.
Ja. Cool. Das ist ja auch interessant so zu beobachten, dass man eigentlich so ein bisschen vom Ego abrückt. Ne? Also ich habe was kreiert, was produziert, aber ich gebe jetzt auch zu, dass ich mir habe helfen lassen. Ne? Also es ist ja schon so ein bisschen less Ego, finde ich persönlich ganz interessant und ganz spannend. Ich glaube, da können wir noch sehr lange drüber sprechen.
Ja, aber mehr wahrscheinlich vor Ort.
Ja, genau, gerne vor Ort, sonst verraten wir hier alles. Für mich ist sofort rausgestochen, Musik als Medizin. Denke ich selbst ganz viel schon ewig und 3 Tage drüber nach, sehe es genauso, wenn ihr es auch so seht wie ich. aber genau, erklärt doch mal, was da dahinter steckt, hinter diesen sehr starken Worten.
Ja, also ich meine, es ist natürlich schon interessant, wie sich das in den letzten Jahren irgendwie entwickelt hat. Ne? Also irgendwie, wir fühlen ja sowieso, dass Musik irgendwas mit uns auslöst und uns wahrscheinlich irgendwie einen positiven Einfluss hat. Nur jetzt kommen wir langsam, glaube ich, dahin, dass es auch wissenschaftlich mal belegt wird. Und das ist natürlich sehr interessant. Und daraus entstehen nicht nur neue Businessmodelle, sondern auch tatsächlich neue Modelle, wie halt Leuten geholfen werden kann. Ja. Also ob es jetzt Depression ist sogar, ich glaube, Leute, die Sprache verloren haben, können auch wieder die Sprache finden und solche Sachen. Also es gibt da ganz wilde Geschichten, die da draußen passieren gerade. Und das ist natürlich ultra spannend.
Ja, und dann wir haben das Thema auf dem Schirm gehabt, wollten es machen und dann war es natürlich sehr schön, dass wir am Anfang dann noch die Zusage von Mobi hatten, der kommen wollte und jetzt nicht kommen kann, weil er einen Film produzieren muss. Na. Aber der natürlich unter anderem ja seine Musik deswegen produziert, weil er selber an Insomnia leidet und eben die Musik dann dafür kreiert, dass er besser schlafen kann und so weiter. Mhm. Und das war, also abgesehen davon, dass der kommen wollte und jetzt nicht kommt, ist es trotzdem ein Thema, das uns lange beschäftigt. Und die Leute, die wir eingeladen haben, sind auch da aus verschiedenen Ecken. Also es sind Leute, die sich genau mit dem Thema beschäftigen. Wie können Depressionen oder Ängste mit Musik wie kann dem geholfen werden? Und ohne dieses ganze esoterische Hokuspokus-Zeug von wegen irgendwie, wie stehen die Sterne? Sondern es geht tatsächlich um Fakten, um wissenschaftlich bewiesene Fakten, welche Frequenzen, welche Musik was machen kann. Und da haben wir eben WissenschaftlerInnen eingeladen aus England von ganz renommierten Universitäten. Wir haben Laura June Clark, die hat eine App gemacht, die heißt Munai, die hilft nur Frauen in erster Linie jetzt im Moment bei ihren Regelschmerzen und hat eben Musik nur dafür produziert, auch wissenschaftlich bewiesen.
Spannend.
Und dann haben wir noch, also es ist ein ganzer bunter Strauß an Leuten, die alle versuchen, mit diesem Thema verschiedene Probleme oder Schmerzen oder Probleme, sage ich mal, durch Musik zu lösen. Und da muss man auch sagen, dass diese Art von, man nennt es auch Functional Music, das glaube ich momentan noch immer in den, wenn man sagt, AI ist in den Kinderschuhen, dann ist es noch nicht mal auf der Welt. Also da passiert noch so viel in der Zukunft, weil da auch die Wissenschaft immer mehr
macht. Man kann auch mal überlegen, nur mal so, was das auch für Versicherung bedeuten kann.
Ja.
Ne? Also so inkludieren in ihre App und einfach den Kunden bieten etc.
Ne? Das passiert tatsächlich jetzt gerade, es wird mit Versicherung gesprochen und so weiter, dass das halt so musiktherapiemäßig ist.
Genau, das wird ja auch schon gemacht in Therapieformen, auch mit Erinnerungsmechanismen gearbeitet. Ne? Musik ist ein ganz großer Träger von Erinnerungen, genauso wie Geruch. Und dass man damit ganz viel erreichen kann, das ist natürlich extrem spannend und erreicht dann auch wirklich wieder so eine andere Form der Technologie, nämlich ist es wissenschaftlich, aber trotzdem ist es sinnlich. Ne?
Ja.
Das finde ich generell bei euch super interessant. Wie findet ihr denn für euch so die Verbindung zwischen Clubkultur, Subkultur, also der Spagat zwischen diesen zwei Welten, die sich ja in gewisser Weise, warum auch immer, manchmal sehr stark irgendwie versuchen voneinander abzugrenzen, also sich so gegen Innovation manchmal lehnen oder sagen Nein zu neuen Sachen, weil sie vielleicht Angst davor haben. Wie findet ihr da die Verbindung und auch das Vertrauen dann auch intrinsisch aus der Kultur und aus der Szene?
Also ich meine, gut, auf der einen Seite gibt es Clubkultur, auf der anderen Seite gibt es elektronische Musik und ich muss sagen, die elektronischen Musiker eigentlich waren ja immer eher schon auf der Seite der Innovation. Das ist da vielleicht bei Gitarrenbands eher noch eine andere Geschichte. Von daher ist das eigentlich eine relativ gute Kombination sowieso. Also da sehe ich jetzt gar keinen Unterschied dahin. So. Und ich meine auch dunkeln im Club zu tanzen und sein Handy nicht dabei zu haben, hat ja auch eine therapeutische Wirkung. Also von daher sind wir da wieder bei Musik und Therapie. Ja.
Total.
Ja. Ich glaube, viele nutzen das eh als Therapie.
Genau, also. Glaube ich sowieso. Ja, genau.
Ja, ich glaube auch, dass Subkultur aus vielen Subkulturen ist ja dann vielleicht sogar eine Mainstream-Kultur ist ja daraus entwachsen. Und am Anfang ist es ja, das ist das Ding wie mit überall. Also, sobald
Subkultur trägt ja auch eine Gesellschaft.
Genau,
ne?
Und das Ziel ist ja nie, Mainstream zu werden.
Ja.
Aber dadurch, dass immer mehr Menschen in die Subkultur kommen, weil es geil ist, wird es automatisch irgendwann zum Mainstream und keiner kann es leiden. Und es gibt, glaube ich, nur ganz wenig Genres da draußen, die immer noch in ihrer Subkultur geblieben sind. Also wenn man sich, Drum and Bass bis ganz lange Zeit, bis sie dann die ersten Autowerbungen gemacht haben mit Drum and Bass oder bis jetzt Chase and Status irgendwie auf Platz 1 in England ist und Amerika-Tour macht. Aber seit den 80ern bis dann war das immer eine Subkultur. Und so gibt es ja immer noch auch in der elektronischen Musik und in anderen Genres, in denen ich jetzt nicht so firm bin, gibt es immer noch Subkulturen, die sie bleiben. Und das ist ja auch schön, weil es eben dann nur eine kleine Nische anspricht und die Leute sich da drin wohlfühlen und sich damit auch identifizieren können. Aber keiner hat was dagegen, glaube ich, wenn es größer wird. Und so innovationsscheu sind diese Subkulturen, glaube ich, gar nicht. Sie haben eher nur Angst, dass quasi, dass es dann so einen Kontrollverlust gibt und dass es dann eben auch nicht mehr das Image und die Identifikation ist.
Dass es so ein bisschen an Kunst verliert, ne?
Genau.
Dass die Kunst schwindet und das ersetzt wird durch Kommerz.
Ja,
das ist die Angst.
Das ist auch furchtbar.
Also in dem Moment, wo es monetarisiert wird, ne? Obwohl natürlich müssen Künstler einfach und Künstlerinnen einfach, finde ich, akzeptieren und auch dankend annehmen, dass das, was sie kreieren, was wert ist. Und zwar nicht nur Lob und Huldigung, sondern eben auch Geld. Mhm. Und deswegen ist es kein Kommerz in meinen Augen, sondern dann ist es einfach ein Beruf, den man eine Wertschätzung und zwar in Form von Kontostand.
Ich finde das auch immer schade, wenn da irgendwie immer dieser Graben entsteht zwischen irgendwie die Musiker und das ist die Industrie und so. Ja. Also ich meine, man sollte da auch da irgendwie mehr die Brücken bauen und versuchen, beide Seiten zu verstehen. Ja. Und ich meine, alle Stars, die wir so lieben und kennen, von David Bowie und so weiter. Also ich meine, das waren ja auch Geschäftsmänner.
Ja.
Und Marketinggötter.
Richie Horton hat, glaube ich, seine eigene Software entwickelt. Solomoon hat eine eigene App entwickelt. Ihr habt gerade Mobi genannt und ich glaube, es kommt ja auch meist dann aus so einem Zweck heraus. Wir müssen hier was tun. Ich brauche hier was, ob es jetzt für meine Visuals ist oder für mein Streaming oder oder live. Und dann entwickelt man halt mal was irgendwie Sinn macht, weil es noch nicht gibt. Und bestenfalls funktioniert es dann auch.
Das ist genau das, was du ansprichst, ist genau der Punkt. Also meistens entstehen ja Innovationen von kreativen Leuten und Ableton ist ein super Beispiel. Ableton wurde entwickelt, weil die zwei Jungs gesagt haben, so, wir sind nicht mehr zufrieden mit dem, was wir live machen können. So, wir bauen das jetzt selber. Ja. Die waren beide an der Uni und haben das dann selber gebaut und so ist das ganze Ding gewachsen. Und so ist es mit ganz vielen anderen Innovationen, die heute von vielen, vielen Menschen benutzt werden. Die starten meistens aus einer Not heraus von den Leuten, die eigentlich die Kreativen dahinter sind. Und das ist tatsächlich ein großes Problem, würde ich jetzt mal sagen, heute, dass es viele solche Musikerinnen und Artists da draußen gibt, die gern was machen würden, aber die haben keinen Zugang zu diesen Tech-Leuten, die ihnen da helfen können. Und da gibt's, glaube ich, noch viel zu tun, um eben zu sagen, so, okay, du hast eine Idee, die ist vielleicht auch viel, also die trägt sich vielleicht, okay, wo gibt's die Menschen, die dir helfen können, lass das zusammen machen und dann kommt man aber meistens an den Punkt, dass man Geld dafür braucht und das wäre in Deutschland wieder in der falschen
Stadt. Aber das ist eine spannende Frage, weil das müsstet ihr dann ja eigentlich auch versuchen, ja, okay, du lachst gerade, aber eigentlich müsstet ihr das dann ja auch quasi versuchen mit zu integrieren. Also man braucht ja nur nicht nur den Support auf Tech-Ebene, sondern vielleicht auch auf finanzieller Ebene. Ist das dann auch was ihr auch versucht, in der Konferenz ein bisschen zu inkludieren, Investoren oder ähnliches, um dann auch dort was bieten zu können?
Genau, wir haben ein paar Investoren da auf jeden Fall. Wir haben auch ein Panel zu Artist Investment.
Ja.
Also da sollte man auf jeden Fall auch zuhören. Und ich glaube, die ganze Szene dieser Music-Startups und so weiter und auch der Finanzierung von Artists selber hat sich viel getan in der letzten Zeit. Ist immer noch relativ klein, wenn man das mit anderen Industrien natürlich vergleicht, aber immerhin gibt es jetzt solche Accelerator und wie die alle heißen, ja.
Und wie macht ihr das selbst? Wie sehr seid ihr, also ihr habt gesagt, ihr habt den Wettbewerb gewonnen. Das heißt, ihr habt da schon mal eine Art von staatlicher Förderung dann bekommen. Wie wichtig ist das eigentlich, der Bereich auch? Könntet ihr ohne sowas wuppen? Und wie geht's dann auch weiter in mittelfristig?
Nee, wir sind jetzt finanziell nicht so ausgestattet, dass wir sagen, wir hauen jetzt mal selber irgendwie sechsstellige Beträge auf den Tisch und machen so eine Konferenz, um zu gucken, ob es funktioniert. Ja. Und das ist ja auch so eine Art Experiment. Also weil es eben sowas in der Art noch nicht gibt im Musikkonferenzkontext, muss man auch mal gucken, wie wird's angenommen. Und wir sind da sehr, sehr zuversichtlich, auch was wir so hören aus Gesprächen. Aber natürlich ist die finanzielle Grundlage immer wichtig. Und den ersten Schritt zu machen, egal was man macht, egal ob es Musik ist oder sonst irgendwas, ist immer schwierig. Da ist es auch schwierig, Leute für zu überzeugen. Deswegen sind wir super dankbar, dass wir diese Möglichkeit haben. Und im nächsten Jahr, wenn es diese Konferenz dann wiedergeben wird, dann gibt es da vielleicht auch ein viel größeres Interesse bei Leuten aus der Industrie, auch daran teilhaben zu wollen und das dann eben auch noch langfristig zu planen, größer zu machen und damit das quasi zu einem festen Bestandteil der Konferenzwelt da draußen für Musik zu machen.
Wäre das nicht eigentlich auch ein totaler No-Brainer gewesen, da mit dem ADE beispielsweise zu kollaborieren in dem Kontext?
Oder der Reeperbahn?
Also mit dem Reeper, das Reeperbahn findet 3 Wochen später statt, deswegen, es gibt aber tatsächlich, also ich kuratiere noch einen Teil vom Reeperbahn-Festival und da ist es so, dass ich da tatsächlich am Anfang Sorge hatte, so ist das jetzt irgendwie cool, wenn ich da kuratiere und hier mache und bei denen ist aber tatsächlich so, da gibt es eine sehr große Offenheit und die sagen, ey, wenn es funktioniert, kann man auch mal überlegen, ob man da nicht in der Zukunft irgendwie Kooperationen macht und dann irgendwie sagt, so, es fängt hier an und geht da weiter. Beim ADE, das ist jetzt im Oktober, das ist ein bisschen weit weg und das ist auch sehr elektronische Musik fokussiert, wo wir ja überhaupt gar nicht abgeneigt sind. Aber da gibt's auch eine Kommunikation, also gerade mit den Leuten, die dort den ganzen Startup-Bereich machen, die kommen auch zu unserer Konferenz. Aber wie gesagt, es ist jetzt am Anfang und wir mussten uns ja auch ein bisschen fokussieren und können in den nächsten Jahren das Ganze dann auf jeden Fall hochskalieren und noch mit. Wir sind auf jeden Fall für jegliche Art von Kooperation offen, weil wir denken, das ist...
Klingt auf jeden Fall nach etwas, was da gut funktionieren würde. Wir werden dieses Jahr auch wieder da sein und mit einem auch Startup da zusammen kollaborieren in Form eines Panels für We Are One. Das ist eine ganz ähnliche, oder was heißt, das ist ein Teil von dem, was ihr auch macht, nämlich Artists eine Plattform zu geben, dort ihre Musik tatsächlich entsprechend, wenn sie ein Set gespielt haben, zu kuratieren, sodass das, was dort dann aufgelistet wird an Tracks, auch sofort dann wirklich an die Künstler geht. Ne? Also es ist wirklich so eine Künstlerplattform, wo dann sie im Endeffekt endlich mal Geld dafür kriegen, was sie produzieren. Ne? Ja. Und das finde ich eigentlich ganz spannend und da hätte ich gedacht, sowas wäre vielleicht auch...
Vielleicht finden wir ja noch Möglichkeiten der Kollaboration.
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind also hier ist der Aufruf, bitte kollaboriert mit uns.
Apropos über die Kollaboration und den Input hinaus, worauf dürfen wir uns am Donnerstag und Freitag noch freuen? Was wird so passieren? Gibt es auch Konzerte? Gibt es Party? Gibt es Alkohol?
Wann ist die Aftershow-Party?
Genau, also Alkohol, also es gibt freies Bier, ne, das ist das Wichtigste. Also vergiss die Inhalte. Freibier ist wichtig.
Wir eröffnen das Ganze am Mittwoch, am Donnerstag mit einem Frühstück, wo es freien Mimosas und Sekt gibt und Häppchen. Das ist schon mal eine gute Idee, früh da zu sein. Und den restlichen Tag über gibt es dann eben Freibier. Aftershow-Party wird es keine geben. Das ist auch tatsächlich den Ressourcen geschuldet, die wir haben. Ja. Wir finden es beide schade, dass die Musik quasi besprochen wird, aber dort in der Performance keine Performance gibt in dem Sinne. Irgendwo mussten wir Abstriche machen und das ist ja im ersten Schritt jetzt immer noch eine Konferenz und ein Träumchen wäre es natürlich, wenn wir das auch in eine Art Konferenz mit dem Showcase irgendwann weiterentwickeln könnten. Aber ja, das ist tatsächlich Ressourcen.
Das ist dann der Next Step fürs nächste Jahr und auch dafür ein Aufruf, wer könnte da den Club zur Verfügung stellen, das wäre natürlich toll. Ja.
Genau, erstmal sehen wir uns alle da vor Ort. Wenn jetzt Hörerinnen Bock bekommen haben, vorbeizukommen, habt ihr da sowas wie eine Ermäßigung für unsere werten Hörerinnen? Was können wir da tun?
Ja, die könnt ihr in die Shownotes schreiben wahrscheinlich, weil wir jetzt keinen Code mitgebracht haben. Aber natürlich geben wir gerne 50% Ermäßigung aufs Ticket für alle, die eure treuen Hörer und Hörerinnen sind.
Sehr schön, dann könnt ihr jetzt auf den Link klicken in den Shownotes und dann sehen wir uns hoffentlich bei der New Visions Konferenz nächste Woche. Vielen Dank, Matthias und Philipp.
Vielen Dank euch.
Danke, dass ihr da wart.
Danke.
Vielen Dank.
Ciao.
Ha ha ha.